Ja, liebe Geschwister, ich darf euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und eine gesegnete Gemeinschaft wünschen unter seinem Wort, eine Gemeinschaft unter uns und nachher natürlich auch im gemeinsamen Mahl. Irgendwie bin ich in der zurückliegenden Woche an einem Wort immer hängen geblieben, und zwar das Wort dienen. Und dann bekam ich in dieser Woche auch noch so ein Gemeindeblatt von unserer reformierten Gemeinde da in Hagen. Und auf der Vorderseite war dann auch ein Wort zu lesen, hängt auch mit dem Dienen zusammen. Da stand dann drauf, dienet einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und dann hatte ich am vergangenen Sonntag einen Gottesdienst in einer anderen Gemeinde. Da wurde ein Diakon eingeführt und die ganze Predigt war auch abgestimmt auf das Dienen. Also befassen wir uns mal heute Morgen mit dem Thema Dienen. Und zwar, Grundlage ist ein Vers, oder sagen wir besser so eine Kombination aus zwei Versen, und zwar einmal aus dem Galaterbrief 5. Da heißt es ja in dem Vers 13, im zweiten Teil, durch die Liebe diene einer dem anderen. Und dann füge ich einfach noch aus dem 1. Petrus 4, Vers 10a noch hinzu, das heißt, der ganze Vers, der heute der Predigt zugrunde liegt, lautet dann, durch die Liebe diene einer dem anderen mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist also unser Vers, das ist also die Grundlage für die heutige Predigt und wir wollen nochmal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jetzt wieder mitten unter uns bist und danken dir, dass du es bist, der uns jetzt dieses Wort eröffnet und der uns mit diesem Wort, was sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Wort für die Gemeinde ist, der uns mit diesem Wort auch zeigen will, ja, wo es eventuell bei uns selbst in unserer Gemeinde noch hakt. Und so danken wir dir, dass du uns heute darüber etwas sagen möchtest und öffne unsere Herzen und Ohren, dass wir es auch recht begreifen, dass es nicht nur im Kopf hängen bleibt, sondern dass es auch ins Herz eindringt, dass wir dein Wort in unserem Herzen bewahren und dass wir es, ja, dass dein Wort auch wirklich unser Leben prägt und bestimmt und beeinflusst. Und so geben wir dir jetzt alle Ehre, loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler, er begleitete von 2004 bis zu seinem Rücktritt 2010 dieses Amt. Und er sagte in seiner Rücktrittsrede, es war mir eine Ehre, Deutschland zu dienen. Nun wissen wir, dass nicht nur Bundespräsident dienen, sondern auch andere Politiker, dass Polizisten, dass Soldaten ebenfalls dienen, dem Staat dienen. Und dann geht das noch weiter, auch in Krankenhäusern, in Seniorenzentren, ja, in Familien und ganz besonders in der Gemeinde Jesu Christi spricht man ebenfalls vom Dienen, spricht man ebenfalls vom Dienst. Und vielleicht kann sich mancher an seinen Vater erinnern, der dann gesagt hat, ich muss heute zum Dienst. Also ein Satz, den sicherlich schon manche gehört haben. Also wie gesagt, dienen, Dienst. Ein sehr geläufiges Wort in unserer Gesellschaft. Die Frage ist natürlich, ist Dienen heute überhaupt noch in? Ich meine, die Maxime, die Botschaft unserer Zeit lautet ja doch ein bisschen anders. Da hört man dann solche Sätze wie, also du habe Spaß oder stürz dich ins Vergnügen oder mache das, wozu du Lust hast, erfüll dir deine Wünsche, verwirkliche dich selbst und so weiter, was es alles noch so an Sprüchen in dieser Richtung gibt. Und wenn du jetzt in die Bibel hineinschaust, dann liest du, ob das nun bei Paulus, bei Petrus oder bei Jakobus ist, dass du ein Diener Jesu Christi sein sollst. Das gehört einfach zu deiner Identität als jemand, der Jesus Christus nachfolgt, der seinen Herrn liebt. Und eigentlich ist es selbstverständlich, wenn nämlich schon unser Herr Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist, ja, wie viel mehr, und er sich als wirklich als Diener versteht, ja, wie viel mehr gilt es dann für dich? möchte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ja, es ist letztendlich dir von Gott vorgegeben. Und wenn du das oder beziehungsweise andere Vorgaben Gottes nicht oder nur anteilig beachtest, dann musst du wissen, dann schadest du zuallererst du dir selber. Und eventuell, und das ist auch das Gefährliche, eventuell noch andere Glaubensgeschwister, die mit dir zusammenleben, beziehungsweise zusammenleben müssen. Das musst du also dabei bedenken. Und wenn wir wirklich in die Bibel da hineinschauen, ja, da spielt das Dienen, da spielt der Dienst, der Diener eine ausgesprochen positive Rolle. Das war ja im Alten Testament sogar ein Ehrentitel. Denken wir nur an Mose, der als ein Diener Gottes bezeichnet wird. Und dann hat Jesus Christus im Neuen Testament diesen Begriff ja wieder aufgenommen. Denken wir nur an Johannes 13. Denken wir nur da an das spezielle Kapitel der Fußwaschung, wo Jesus Christus in seiner Person deutlich gemacht hat, was es heißt, wirklich einem anderen zu dienen. Denken wir nur an sein Wort aus Matthäus 20, der Vers 28, wo er sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Der Leitsatz Jesu Christi im Neuen Testament. Dieses Wort aus dem Matthäus-Evangelium. Und bleiben wir mal ganz einen kurzen Moment stehen bei dieser Fußwaschung. Ich habe mir mal überlegt, wenn die Sache so abgelaufen wäre, ist ein bisschen abgewandelt, ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, wir sollen ja eigentlich nichts am Wort Gottes ändern, aber ich habe mir das mal im Moment so vorgestellt. Es war ja damals so, dass man in offenen Sandalen da unterwegs war und dass man somit also auch staubige und schmutzige Füße bekam. Und die guten Sitten erforderten es ja, dass immer ein Diener da an der Tür bereit stand und den Gästen da die Füße gewaschen hat. So, jetzt kommt Jesus Christus hier mit seinen Jüngern zusammen zum Abendessen, um das Passamahl da einzunehmen. Aber es ist kein Diener vorhanden. Es steht kein Diener da an der Tür. Und jetzt habe ich mir mal so vorgestellt, ein Jünger nach dem anderen betritt diesen Raum. Und keiner von den Jüngern ist bereit, sich die Füße zu waschen, geschweige denn die Füße der anderen mitzuwaschen. Alle denken, sagen zu sich, das habe ich nun wirklich nicht nötig. Das ist nun wirklich nicht meine Aufgabe. Ich als einer von dem Zwölfer aus dem Zwölferkreis der Jünger. Und stattdessen schauen sie sich alle um, wo Jesus Christus wohl sitzen wird und jeder versucht sich da den schönsten Platz in der Nähe von Jesus Christus da zu ergattern. Und dann sitzen sie da alle und man müsste eigentlich genauer sagen, sie haben sich alle niedergelassen. Damals setzte man sich ja nicht auf Stühle, sondern man ließ sich da irgendwie auf gepolsterten Liegen nieder. Auf jeden Fall, da liegen sie alle mit ausgestreckten, staubigen und schmutzigen Füßen, strecken sich alle entgegen. Und jetzt kommt als letzter Jesus Christus herein, sieht seine Jünger, schaut sie längere Zeit an und setzt sich dann auch. Keiner der Jünger bewegt sich, totales Schweigen und plötzlich steht Jesus wieder auf, legt sein Obergewand ab, nimmt ein Handtuch, eine Schüssel mit Wasser, so wie es auch ein Diener tun würde und alle sind peinlich berührt. Und als Jesus Christus niederkniet und dem ersten Jünger da die Füße wäscht, da sind plötzlich Tränen Tränen der Reue in ihren Augen und sie denken vielleicht, was ist bloß mit mir los? Wie konnte ich mich als Jünger nur so verhalten, dass ich noch nicht mal in der Lage war, anderen die Füße zu waschen? Ich bin noch nicht einmal auf den Gedanken gekommen, meinem Herrn diesen Dienst anzubieten. Und Jesus arbeitet sich Fuß um Fuß vor. Wir kennen die Geschichte, Petrus sträubt sich, Jesus sagt, es muss sein. Und als er fertig ist, legt er sein Obergewand wieder an und sagt zu seinen Jüngern, begreift ihr, was ich jetzt wirklich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und da habt ihr vollkommen recht, das bin ich. Und doch habe ich euch jetzt gerade eben die Füße gewaschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, handelt auch so, wie ich an euch gehandelt habe. Wie gesagt, war nur eine kleine Abwandlung, ich denke, ihr könnt es mir verzeihen. Ja, dieses in Liebe dienen, so wie es Jesus Christus wirklich gezeigt hat, das ist im Grunde genommen sein Auftrag wirklich an all seine Leute. Oder sagen wir es etwas konkreter gesagt. Durch die Liebe verwende das von Gott dir Anvertraute, sei es das Wort Gottes, sei es deine Kraft, sei es deine Zeit, sei es deine Gaben, sei es deine finanziellen Mittel, verwende das für andere. Und liebe Geschwister, wir haben uns sehr, sehr schnell daran gewöhnt zu sagen, das ist meine Zeit, das sind meine Gaben, das ist meine Kraft, das ist mein Geld und so weiter und so fort. Aber seien wir ganz ehrlich, wir besitzen nichts. Wir besitzen im Grunde genommen nichts. Es gehört eigentlich alles dem Herrn. Du bringst nichts in die Welt und du nimmst auch nicht mit aus dieser Welt heraus. Du besitzt gar nichts. Das ist ein total anderes Denken. Das ist ein Denken in einer ganz anderen Liga. Aber das müssen wir uns aneignen als Christen, dass wir im Grunde genommen nichts besitzen, dass uns alles anvertraut ist und dass wir verantwortungsvoll damit umzugehen haben. Und wenn wir ehrlich sind, Gott ist recht großzügig, auch trotzdem noch. Er gönnt uns trotz alledem noch sehr, sehr viel. Und ich kann mir vorstellen, liebe Geschwister, wie schnell würde all das, was also in der Ehe, was in der Familie, was am Arbeitsplatz und was ganz besonders eben in der Gemeinde, was da mit Missgunst und mit Geltungsbedürfnis und mit, was weiß ich, mit kleinkarierten Machtspielchen und mit Beleidigtsein und mit diesem übersteigerten Streben nach Lob, Ehre, Anerkennung und Danksagung und mit dem zurückgesetzt sich fühlen, wie schnell würde das zum großen Teil entschärft, wenn dieser schlichte, einfache Satz gilt und in die Tat umgesetzt wird, ich will wirklich ein echter Diener Jesu Christi sein. Wie schnell könnte das wirklich, all diese unangenehmen Begleiterscheinungen, wie schnell könnten die wirklich dadurch entschärft würden? Und ich möchte noch auf etwas hinweisen. Auch der angeblich fromme Zeitgeist spricht auch vom Dienen. Und ich denke, das ist gerade jetzt interessant im Zusammenhang mit dieser Friday for Future-Bewegung. Auch der angeblich fromme Zeitgeist spricht vom Dienen. Aber bitte Vorsicht, das hört sich nämlich dann so an. Ich habe mal drei Beispiele herausgegriffen. Jesus Christus ruft uns zurück zu... Nein, das ist er. Jesus Christus ist gekommen, um Christen zu lehren, der Welt zu dienen, wie sie dadurch in einen lebenswerten Ort verwandelt werden kann. Ich meine, das hört sich ja gut an und ist ja für sich genommen erstmal gar nicht so falsch. Nur, wenn das Entscheidende ist, dann ist es total falsch. Ähnlich klingt Folgendes. Jesus Christus ruft uns zurück zu unserer ersten Verantwortung, und uns um die Schöpfung zu kümmern und etwas aus ihr zu machen. Und da musst du klipp und klar sagen, als jemand, der Jesus Christus nachfolgt, der sein Wort kennt, nein, das ist eben nicht unsere erste Verantwortung. Unsere erste Verantwortung ist, Gott zu loben, zu ehren, nach seinen Geboten und Ordnungen zu fragen und zu leben und die Menschen auf Jesus Christus und sein Wort hinzuweisen. Das ist unsere erste Verantwortung. Und man verkennt ja vollkommen, wenn wir das wirklich berücksichtigen, dass wir dann auch entsprechend mit seiner Schöpfung umgehen. Aber wir ziehen das Pferd immer von hinten auf. Und als letztes Beispiel hört man dann auch hin und wieder mal, Diakonie ist Evangelium und Evangelium ist Diakonie. Natürlich, wenn jemand vom Evangelium ergriffen ist, dann wird er natürlich auch diakonisch, dienerisch sich um Menschen kümmern, selbstverständlich. Aber dienen oder Diakonie ist noch lange kein Evangelium. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche. Also das waren nur mal drei Beispiele. Wie gesagt, der fromme Zeitgeist spricht auch vom Dienen, aber bitteschön, passen wir da auf, dass wir uns da nicht auf eine falsche Spur locken lassen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann man jetzt wirklich in Liebe dienen? Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, gibt sie uns auch eine Fülle von Beispielen. Ich will mal nur so einige nennen. Beten ist zum Beispiel dienen, indem du mit einem anderen oder für einen anderen betest, aber selbstverständlich. Dienen zeigt sich auch ganz besonders in der Gastfreundschaft. Dass du nämlich bereit bist, dein Herz für andere zu öffnen. Das heißt, ja, dein Haus, deine finanziellen Mittel, dass auch andere davon profitieren können. Aber selbstverständlich. Dienen geschieht auch durch das Wort. Jetzt nicht nur hier die Verkündigung. Nein, sondern auch in seelsorgerlicher Hinsicht. Dass du dem anderen wirklich tröstende, ermahnende, aufbauende Worte zusprichst. Und dann zeigt sich natürlich Dienen auch noch durch ganz praktischen Einsatz. Und da, liebe Geschwister, möchte ich mal einhaken. Und zwar wollen wir uns, was gerade diesen praktischen Einsatz, wo natürlich auch unheimlich viel Liebe drinsteckt, selbstverständlich, aber wir wollen uns das mal an einem faszinierenden Beispiel aus der Bibel anschauen. Und zwar an der Geschichte von den vier Freunden und dem Gelähmten. Aus Markus 2. Ich denke, wir können es uns an dieser Stelle ersparen, dass ich jetzt diesen Text vorlese. Ich gehe davon aus, er ist uns bestens bekannt. Diese Geschichte von den vier Gelähmten, von den vier Freunden und dem Gelähmten aus Markus 2. Das ist also mich fasziniert diese Geschichte immer wieder. Es ist ja wirklich eine außergewöhnliche, aber auch zugleich eine ganz ungewöhnliche Geschichte, obwohl sie uns ja wirklich bestens vertraut ist, bestens bekannt ist. Und zwar, wenn man diese Geschichte liest, hat man so den Eindruck, dass diese Heilungsgeschichte, das ist es ja letztendlich, dass diese Heilungsgeschichte gegenüber den anderen Geschichten, die wir so mit Jesus verbinden, so ein Stück weit aus dem Rahmen fällt. Klar, wir haben es hier natürlich mit einem schwerkranken Menschen zu tun, und zwar einem Gelähmten, aber was sofort auffällt, du erfährst ja gar nichts von ihm. Du kennst auch seinen Namen nicht. Du hast, wenn du die Geschichte da durchliest, du bist fast geneigt zu sagen, dass der überhaupt nicht weiß, was mit ihm da geschieht. Denn er ist ja vollkommen passiv in der Hinsicht, dass man absolut nichts von ihm hört. Und man merkt noch nicht einmal, bei dem, dass er etwas will. Aber dafür stehen eben andere in dem Vordergrund, nämlich eben seine vier Freunde. Man möchte sagen, dieses Krankentransportteam, also es ist schon faszinierend, das kann einen schon wirklich begeistern, nicht in welch unglaublich liebevollen Fürsorge die sich da um diesen Freund kümmern. Und was wir von diesen Vieren erfahren, das ist ja, ich möchte mal sagen, ist ja eine an Kreativität, an Einsatzbereitschaft, an Originalität nicht zu überbietende Leistung. Man muss sich das mal praktisch vorstellen. Nicht? Da ist Jesus in Kapernaum und da ist irgendwo in einem Haus in Kapernaum ist da ein Treffen mit Jesus. Die Räume sind rappelvoll, der Vorgarten auch, enge Bebauung, du kommst da überhaupt nicht durch. Nicht? Die wollen aber zu Jesus und können es nicht. Also was machen sie? Sie steigen sozusagen quasi Jesus aufs Dach. Und jetzt musst du dir das mal vorstellen, plötzlich bröselt das. Dreck und Staub fällt da runter und man kann sich gut vorstellen, auf manches Haupt der Anwesenden. Nicht so präsentieren sich also diese vier Freunde da, und die waren wahrscheinlich keine Dachdecker. Und das Loch, das sie da gebuddelt haben, wie auch immer das geschehen ist, das muss ja schon eine gewisse Größe gehabt haben, um diesen Gelähmten einigermaßen liegend da herunterzulassen, damit er da vor die Füße Jesu Christi kommt. Also es ist schon eine unglaubliche Geschichte, wenn man das liest. Und jetzt stell dir mal vor, das würde an deiner Immobilie passieren. Da würde dir im wahrsten Sinne des Wortes jemand aufs Dach steigen, ohne dass das haftungsrechtlich abgesichert wäre. Nicht? Wir kriegen ja schon Probleme, wenn wir einen Kratzer an unserem Auto haben. Nicht? Also es ist schon eine wirklich eine unglaubliche, eine außergewöhnliche Geschichte. Wenn man jetzt die Kommentare, die Auslegungen dazu liest, man ist auf der einen Seite ein bisschen enttäuscht, Auf der anderen Seite muss man wirklich den Kopf schütteln, womit die sich da befassen. Da werden die Ausleger zu wahren Architekten. Nicht, da befassen die sich mit den Gebäuden am See Genezareth, wie die wohl im ersten Jahrhundert ausgesehen haben könnten. Da befasst man sich mit den Dachkonstruktionen, da befasst man sich mit den Baumaterialien, da befasst man sich mit der Statik und ob überhaupt Dächer damaliger Konstruktionen eine solche zusätzliche Belastung aushalten konnten und wie gefährlich das war oder wie gefährlich es nicht war. Also keiner weiß es so recht, aber alle sind Experten. Nein, liebe Geschwister, schlicht und einfach, es war eben so. Es war eben so. So lesen wir es. Und tja, damit sollten wir uns wirklich also zufrieden geben. Aber kaum hat man dieses Problem überwunden, da taucht schon das nächste Problem auf. Denn normalerweise hat Jesus geheilt, wenn Menschen das wollten. Wenn Menschen wirklich dieses Vertrauen zu dem Herrn Jesus Christus gehabt haben. Nur bei diesem Gelähmten hörst du überhaupt nichts vom Glauben. Keine Äußerung hörst du von diesem Gelähmten. Stattdessen heißt es, als Jesus ihren, also den Glauben der vier Freunde sah, da sprach er zu dem Gelähmten, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und so weiter. Das ist ja schon recht merkwürdig und wir ahnen schon, liebe Geschwister, was daraus abgeleitet wird und auch abgeleitet wurde, nämlich das Thema des stellvertretenden Glaubens. Man glaubt es ja wirklich nicht. Es gibt in der Tat Ausleger, die daraus ein Dogma gemacht haben, dass es das in der Tat gibt, der stellvertretende Glaube. Nur es ist völliger Unsinn, aus dieser Geschichte da wirklich solch ein Dogma zu machen. Und dann noch ein letztes Problem, was diese Geschichte auch so ungewöhnlich, so außergewöhnlich macht, ist ja, es ist ja ganz offensichtlich, warum die vier Freunde gekommen sind. Nämlich gesunde Beine für ihren Freund. So, und was passiert jetzt? Jetzt hören Sie eigentlich einen Satz, den Sie gar nicht hören wollen. Wenn Jesus Christus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich weiß jetzt nicht, was der Gelähmte gedacht hat in diesem Moment. Ob der gesagt hat, was weißt du, Herr Jesus, was ich für Sünden habe? Oder wie kannst du meine Sünden so öffentlich thematisieren? Das finde ich nicht unbedingt gut. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was der wirklich gedacht hat. Aber schieben wir jetzt mal diese ganzen kleinen Probleme, die wir da aufgezählt haben, schieben wir die mal jetzt beiseite und schauen wir uns jetzt wirklich mal diese vier Freunde an, wie sie diesen Fall zu Jesus Christus bringen. Das ist ja wirklich schon wirklich faszinierend, wie sie da sagen, dieser Fall muss auf alle Fälle zu Jesus Christus. Und ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht sie waren, als sie da ankommen. Nicht also, dass sie sich gesagt haben, das darf doch nicht wahr sein. Die Räume wirklich voll bis auf den letzten Quadratzentimeter gefüllt, nicht? Und der Vorgarten ebenfalls. Und die Herumstehenden kommen aus welchen Gründen auch immer gar nicht auf den Gedanken, da mal eine Rettungsgasse zu bilden, um da diese vier mit dem Gelähmten da durchzulassen, damit er endlich vor die Füße Jesu Christi bekommt. Und sie sagen sich da, ja, jetzt hilft kein Resignieren. Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Wir können auch nicht auf irgendeinen günstigen Moment warten. Und wir können auch nicht unseren Gelähmten jetzt noch fragen, ob er die ganze Sache noch will. Wehren kann er sich sowieso nicht. Und Therapien, weitere Therapien, das wissen wir auch, helfen auch nicht mehr. Der Fall muss einfach zu Jesus. Und liebe Geschwister, wenn Männer mal was wollen, wirklich Männer, wenn Männer mal was wollen, ja, dann ziehen sie es auch mal durch. Und so steigen sie eben Jesus Christus aufs Dach. Und jetzt erlebst du wirklich etwas, ja, etwas Wunderschönes aus dieser Geschichte. Du lernst heute Morgen eine der traumhaftesten Firmen Jesu Christi kennen. Nämlich die Firma Jesus Transportdienste. Die lernst du heute kennen, diese Firma. Eine Firma, die schon seit 2000 Jahren mit Millionen von Mitarbeitern unterwegs ist. Eine Firma, die über einen Mitarbeiterpool verfügt von bisher nie gekanntem Ausmaß. Diese Firma lernst du heute kennen. Und wenn du nachfragst, wenn du im Internet googelst, ob da noch Stellen frei sind, dann wird dir die Homepage sagen, jeder kann mitmachen. Jeder kann an meiner Firma mitmachen. Und du bist ganz überrascht und denkst, gibt es sowas noch? Gibt es noch so eine Firma, wo alle mitmachen können? Und du fragst nach, wirklich, stimmt das? Ich bin schon über 80, schwach auf den Füßen. Und Jesus antwortet, geht auch noch. In meiner Firma kannst du sogar deinen Rollator mitbringen. Mich und andere sagen, aber ich bin gerade eingeschult worden. Ich kann gerade mal so ein paar Buchstaben entziffern. Jesus antwortet, macht auch nichts. Je früher du in meine Firma einsteigst, desto besser, desto eher lernst du auch meine Methoden kennen. Hauptsache ist, du hast deine Windeln schon abgelegt, du kannst auch kommen. Nicht? Und die Nächsten sagen, aber ich bin nicht klug genug. Macht nichts. Auch die weniger Klugen können wir gebrauchen, die werde ich jetzt besonders offenbaren. Und dann kommt die Gegenseite, auch Professoren und Doktoren, aber selbstverständlich auch die ganz Klugen, die ganz Gescheiten können auch mitmachen. Und dann kommt jemand, der sagt, ich bin Flüchtling, ich kann überhaupt noch nicht gut Deutsch. Macht nichts, sagt Jesus. Wir haben in unserer Firma Mitarbeiter, die übersetzen können, haben wir auch. Und so geht das dann weiter. Und der Nächste sagt, ich kann nur Deutsch, alles kein Problem. Alle können wir mitmachen. Kennst du diese geniale Firma Jesu Christi mit einem Top-Manager, Jesus Christus, der wirklich den alles im Griff hat, der über mehr Daten von Menschen verfügt als alle Geheimdienste der Welt? Psalm 139. Jeder Tag liegt offen vor Gott, auch die noch nicht geschehen sind. Der also über mehr Daten verfügt als alle Geheimdienste der Welt, der den vollen Überblick hat, der über Ressourcen, über Personal ohne Ende verfügt und der mit seiner Firma alles machen kann, zu allen Zeiten, an jedem Ort. Kennst du diese geniale Firma, die Firma Jesu Krankentransportdienste? Und vielleicht erinnert sich jetzt wirklich der eine oder andere unter uns an die Erfahrungen mit dieser Firma Jesu Transportdienste. Wirklich an die Mitarbeiter seiner Firma, die Jesus wirklich gebraucht hat, ja, dass sie sich um dich gekümmert haben. Dass die dich in der Tat, sag ich mal, durch die Gegend geschleift, geschleppt haben, bis du eines Tages wirklich vor den Füßen Jesus Christus lagst. Und zum Beispiel gilt natürlich für jedes Problem, das du hast, aber für das grundsätzliche Problem, dass du Jesus Christus wirklich als deinen Heiland und Retter erkannt hast und hast ihn in deinem Leben wirklich angenommen. Und dann hast du sie vor deinem inneren Auge. Dann siehst du sie vor deinem inneren Auge. Diese in Anführungsstriche, diese vier Freunde, wer auch immer sie in deinem Leben gewesen sein mögen. Deine Eltern, vielleicht auch dein Sonntagsschullehrer, vielleicht ein Kindermissionarin, vielleicht ein Kinderfreizeit- oder Jugendfreizeitleiter. Geschweige denn, liebe Geschwister, solche, die du nie gesehen hast, die aber in aller Treue diesen Kranken- oder diesen Transportdienst gemacht haben, die in aller Treue für dich in aller Stille gebetet haben, aber die du nie gesehen hast. Da erzählte jemand, wir Kinder hatten in der Sonntagsschule, hatten wir also da einen Mitarbeiter, der aus unserer Sicht schon sehr, sehr alt war und wir gar nicht wussten, dass man überhaupt noch leben kann, wenn man schon so alt ist. Aber er hat uns Jesus lieb gemacht. Er war zwar ein bisschen ruppig und entsprach nicht ganz so den modernen pädagogischen Prinzipien, aber er hat uns wirklich Jesus lieb gemacht und wir danken ihm wirklich und wir freuen uns, ihn wirklich mal im Himmel wieder zu sehen. Und wenn wir nachher auseinandergehen, dass hoffentlich zwei Dinge herauskommen, dass du wirklich zum einen Danke sagst, dass der lebendige Gott für dich und deine Probleme, welche auch immer sie gewesen sein mögen, dass er seine Firma eingesetzt hat, dass er seine Mitarbeiter eingesetzt hat. Das eine. und dass du Danke sagst, zumindest für die, von denen du weißt, dass sie am Jesus-Transportdienst beteiligt waren. Dass das doch dabei herauskommt. Und jetzt liegt es doch eigentlich auf der Hand. Jetzt liegt es doch eigentlich auf der Hand, dass du auch an dieser universalen, seit 2000 Jahren einzigartig funktionierenden Firma beteiligt sein möchtest. Es liegt doch förmlich auf der Hand. Wie du also jetzt wirklich dankbar gewesen bist oder auch immer noch dankbar bist für die, die dich mit welchem Problem auch immer zu Jesus Christus gezogen haben, so darfst du jetzt Menschen zu Jesus Christus ziehen. So darfst du das jetzt. Und wer in einer Firma beschäftigt ist unter uns, der weiß, dass bekanntlich eine Firma von Aufträgen lebt, auch wenn sie sicherlich in manchen Firmen jetzt eingebrochen sind, die Aufträge. Aber bekanntlich lebt eine Firma von Aufträgen. Und in der Firma Jesu Christi ist es nicht anders. Ist es nicht anders, auch diese Firma nicht hat ihre Aufträge. Wie laufen aber die Aufträge in der Firma Jesu Christi ab? Ein Teil des Auftrages läuft so ab, dass du ihn gar nicht wahrnimmst. Wir haben das ja vorhin schon so angedeutet, nicht? Das sind eben diese starken, diese treuen, diese betenden Hände von Menschen, die sich unter Umständen gar nicht mehr bewegen können, die aus physischen Gründen gar nicht mehr in der Lage sind, aus deiner Sicht etwas Entscheidendes zu tun, die aber in aller Stille Menschen vor den lebendigen Gott bringen und sie dort fürbittend ihm benennen. Diese Menschen, die du gar nicht, die du in deinem Leben nicht siehst. Und deswegen bin ich davon überzeugt, es wird ein Staunen geben. Es wird ein Staunen geben, wenn wir in der zukünftigen Welt diese Beteiligung der Betenden, der Treuen, der starken Hände einmal wahrnehmen werden. Da wird es wirklich ein Staunen geben. Natürlich gibt es dann eben noch weitere Teilaufträge, da brauchst du jetzt nur in dein eigenes Leben, in deine eigene Biografie zurückzuschauen. Da gab es sicherlich Menschen, die dir als Kind, als du noch keinen Buchstaben entziffern konntest, dir vielleicht die Kinderbibel lieb gemacht haben. Da gab es sicherlich Kinderstunden, nicht, wo du diese spannenden Geschichten von Noah, Abraham, Mose, Josua, Daniel und so weiter gehört hast. Oder jemand hat dir das Beten beigebracht. Oder auf einer Teenager-Freizeit hat dir jemand was von Jesus Christus und seinem Kreuzesweg erzählt und viele andere Möglichkeiten. Ich kenne deine Jesus-Biografie nicht. Nicht, aber das sind dann auch so Teilaufträge, die du auch schon wahrgenommen hast, nicht? Aber wie gesagt, einen großen Teil nimmst du auch gar nicht wahr. Und das sind diese stillen Beter im Hintergrund, wie gesagt. Und so läuft es ab. Und wenn du in dieser Weise an der Firma Jesu beteiligt bist, dann läuft es aber auch so ab, wie es hier in dieser Geschichte geschildert wird. Es gibt nämlich Probleme, es gibt Hindernisse, es gibt Erschwernisse. Und vielleicht hast du das schon als ein Mitarbeiter in der Firma Jesu erlebt, dass du dich schon über viele Jahre um einen Menschen kümmerst, ihn immer wieder zu Jesus Christus schleppst und schleifst und er dir immer wieder sagt, sorry, kein Bedarf. Bleib mir mit deinem Jesus weg. Dein Jesus-Club, das ist ja so ein irrer Club. Und wenn ich dir erzählen würde, was ich alles schon mit Christen erlebt habe, bleib mir bitte weg. Ja, das gibt es. Und da musst du eben begreifen, wenn du Mitarbeiter in der Firma Jesu Christi bist, dann geht es eben nicht nur auf sonnigen, auf luftigen Höhen, sondern dann gibt es Probleme, dann gibt es Schwierigkeiten, dann gibt es Erschwernisse, gibt es Hindernisse. Jetzt mal im Bild gesprochen, schleif mal diesen Gelähmten, schlepp ihn mal in den ersten Stock hoch, buddele das Dach auf, da kommst du ins Schwitzen, da vergeht Zeit, da hast du nicht immer gute Laune, aber du weißt, dass es ein ganz, ganz, ganz wichtiger Krankentransportdienst ist, das weißt du. Und deswegen gehört diese, jetzt im Bild gesprochen, diese Schleiferei, diese Schlepperei für Jesus Christus gehört unbedingt dazu. Und diese vier Freunde sagen eben nicht, naja, dann ist die ganze Sache uns zu kompliziert, dann soll es eben halt nicht sein, also lassen wir es. Nein, diese vier bleiben dran. Sie sind in einer gewissen Form hartnäckig. Wir wissen ja auch, dass es eine unangenehme Form von Hartnäckigkeit gibt. Dass man also sagt, also nun quäl doch diesen Menschen nicht so, das ist ja schon furchtbar, wie du den da behandelst. Aber es gibt eben auch eine angenehme Form von Hartnäckigkeit und das zeigen genau diese vier. Und warum ist es eine gute Form der Hartnäckigkeit? Weil sie nämlich von der Liebe motiviert ist. Deswegen habe ich auch dieses Wörtchen davor genommen, durch die Liebe diene einer dem anderen und so weiter. Nicht? Weil dieser Dienst dieser vier Freunde an ihrem Gelähmten wirklich von der Liebe motiviert ist. Nicht? Was ist das für eine Liebe gepaart mit Vertrauen zu dem lebendigen Herrn? Nicht zeigen gerade diese vier Freunde und Jesus Christus, wir kennen ja den weiteren Verlauf dieser Geschichte und Jesus Christus lässt sich wirklich diesen Menschen ganz gesund wirklich zu machen. Sowohl kriegt sein geistliches Problem gelöst, wie auch sein körperliches Problem. Woran erkennt man einen echten guten Christendiener Jesu Christi? Du erkennst ihn an der Haltung aus Markus 2. Der sich nicht von Hindernissen, vom Problem, von Schwierigkeiten irritieren lässt. Und du erkennst ihn auch daran, wie schnell und wie resolut und wie andauernd, wie konsequent er sagt, dieser Fall musst du Jesus. Dieser Fall musst du Jesus. Er ist auch übrigens der Einzige, der diesen Fall auch nur lösen kann. Dieser Fall musst du Jesus, im Bild gesprochen, Dach auf und durch. Das ist das Motto eines echten Dieners Jesus Christus und du darfst wissen, du hast deinen Herrn immer auf deiner Seite. Du hast deinen Herrn dabei immer auf deiner Seite, wie schwer auch die ganze Situation ist und was das an Zeit und Kraft kostet. Ja, mit dieser wunderschönen Geschichte, mit dieser faszinierenden Geschichte möchte ich uns auch, das sind so die letzten Gedanken, die ich habe, möchte ich uns auch wirklich daran erinnern, dass wir wirklich Mitarbeiter in dieser Firma sind. Dass wir wirklich Mitarbeiter in dieser Firma Jesu Christi Transportdienste sind. Und wir wissen, die Aufträge, die Befehle, die Signale, ja, bekommen wir vom Eigentümer dieser Firma, ganz klar. Nicht der durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt. Und ich brauche jetzt nochmal ein Wort aus der Internetsprache, von diesem World Wide Web des Netzwerkes Transportdienst haben wir nur eine begrenzte Ahnung. Und deswegen kannst du auch trotzdem sehr, sehr wichtig, deswegen kannst du auch nur ein Teilstück leisten. Aber wie gesagt, es ist wichtig. Sei es, dass es ein freundliches Wort ist, sei es, dass es eine Geste ist, sei es, dass es nur ein Satz ist, sei es, dass irgendwie eine Tat ist, was aber dazu führt, dass derjenige in die Nähe von Jesus Christus kommt. Und alles andere, das dürfen wir natürlich dem Herrn überlassen, wie er dann an diese Menschen wirkt. Aber dass er durch uns auch in die Nähe von ihm kommt. Und noch eins, mit dieser etwas ungewöhnlichen Geschichte möchte ich auch unter uns wirklich Menschen ermutigen, die es noch nicht sind, Mitarbeiter in dieser Jesus-Transportfirma wirklich zu werden. Das heißt also jetzt ganz konkret, falls jemand unter uns ist, der noch nicht wiedergeboren ist, lass dich zu Jesus Christus bringen. Sträub dich nicht dagegen. Und nimm ihn wirklich als deinen Retter und als deinen Heiland an und lass dich dann von ihm als ein Mitarbeiter in dieser Firma einstellen. Und am Ende deines Dienstes wirst du ein Gehalt bekommen, das all deine Erwartungen überspricht. Nämlich das ewige Zusammenleben mit dem Herrn in der Ewigkeit. Das ist dein Gehalt, was du bekommst. Und das wünsche ich uns, vor allen Dingen von denen, die noch nicht den Herrn angenommen haben, dass das wirklich Realität in ihrem Leben wird. Und die anderen, die schon Mitarbeiter in seiner Firma sind, dass wir auch weiterhin da die Treue zeigen, dass wir uns auch, wie gesagt, nicht durch Schwierigkeiten, durch Hindernisse irritieren lassen, sondern dass auch wir sagen, Dach auf und durch.